Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski im Studio. Wer in Berlin in diesen Tagen zu Fuß unterwegs ist, dem sei festes Schuhwerk mit ordentlichen Profilsohlen empfohlen. Vor allem am Wochenende war es glatt. So glatt, dass der Eindruck entstanden ist, wurde da etwa nicht richtig geräumt? RBB24-Reporterin Ann-Christine Schenten hat sich auf den Weg gemacht.
Prenzlauer Berg, Kollwitzstraße. Auf dem Gehweg liegt eine dicke Eisschicht. Passanten gehen vorsichtig drüber oder besser, sie schlittern. Auch am Wochenende haben das viele Berliner so erlebt.
Es war sehr, sehr glatt und für viele auch, glaube ich, zu glatt. Aber es ist immer schwer, wenn es so lange nicht viel geschneit hat, dass natürlich der Vergleich ein bisschen fehlt. Aber der Winterdienst, ja, kann natürlich anders.
Ich bin ja schon ein bisschen älter und ich habe das Gefühl, dass damals, wo Salz gestreut wurde, dass es alles viel schneller ging.
Auf dem Gehweg an der Kollwitzstraße liegt immer noch eine dicke Eisschicht. Die Straße daneben allerdings frei, geräumt und gestreut. Warum gibt es diese Unterschiede sogar bei Wegen und Straßen, die direkt nebeneinander liegen? In Berlin teilen sich Stadt und Anlieger die Verantwortlichkeiten bei Schnee und Eis. Die BSR, also die Berliner Stadtreinigung, ist für die Straßen verantwortlich, nicht aber für die Gehwege, erklärt Sprecher Sebastian Harnisch.
Die BSR verantwortet den Winterdienst auf Fahrbahnen, auf Radfahrstreifen und auf Fußgängerüberwegen. Was aber ganz wichtig ist, auf Gehwegen, da sind die Anliegerinnen und Anlieger für den Winterdienst verantwortlich. Das ist grundsätzlich keine Aufgabe der BSR.
Anlieger, das sind Hauseigentümer. In Berlin meist die Vermieter. Die müssen dafür sorgen, dass ab 7 Uhr morgens unter der Woche und ab 9 Uhr morgens am Wochenende die Gehwege vor der Haustüre frei sind. Sie können diese Aufgabe aber auch an Dritte übertragen. Wer der Räum- und Streupflicht nicht nachkommt, dem drohen Bußgelder von bis zu 2.500 Euro. In extremen Fällen, etwa wenn vorsätzlich oder fahrlässig nicht geräumt wird, sogar bis zu 10.000 Euro. Das kann auch der Fall sein, wenn jemand im Urlaub ist und dann nicht räumt. Das jeweilige Ordnungsamt im Bezirk überprüft die Straßen und Gehwege in Berlin und beauftragt im Zweifel die BSR, um nachträglich zu räumen.
Priorität haben zum Beispiel wichtige Fahrbahnen wie die Stadtautobahn, Radfahrstreifen und Fußgängerüberwege. Auf Nebenstraßen und auf Radwegen, da dürfen wir nur den Schnee räumen. Das Gesetz sieht dort keine Streumaßnahmen vor. Der Einsatz von Auftaumitteln ist sogar verboten.
Das gilt auch für Streusalze. Die gelten mittlerweile als umweltbelastend. Besser sind Kies, Sand oder Sägespäne.
Also weiterhin schön vorsichtig, denn es wird wohl glatt bleiben. 12 Schulen in Berlin-Neukölln haben seit dieser Woche wieder einen Wachschutz. Im Sommer wurde er eingestellt, der Bezirk hatte kein Geld mehr dafür. Aber seit dem Angriff der Hamas auf Israel haben die Konflikte auf den Berliner Schulhöfen zugenommen. Jetzt übernimmt der Senat die Kosten für den Wachschutz. RBB24-Reporterin Jenny Barke war an einer der Schulen.
Große Mittagspause an der Walter-Gropius-Schule in Gropiusstadt. Die Kinder der Unterstufe jagen sich über den Hof, der von den typischen Lichtgängen im Bauhausstil umgeben wird. Schneeballschlacht und Schneeengel. Während sie toben, bleibt der Wachschutz im Hintergrund. Schulleiter Lars Neumann zählt seine vielfältigen Aufgaben auf, denn bis zu den Sommerferien hatte die Schule bereits einen Sicherheitsdienst.
Das bedeutet, dass der Wachschutz Kontrollgänge außen herum um die ganze Schule getätigt hat, sodass dort an den Zäunen nicht auch mal irgendwelche Dinge passieren. Er kannte fast alle Schüler, und ich rede hier von 1070, aber aus der Mittelstufe und der Oberstufe, mit dem Namen. Eltern wurden aufgefangen, wenn sie in die Schule wollten, wurden geleitet. Sie haben immer auch mal in Situationen geholfen, wo sich bei uns auf dem Hof etwas hochgepusht hat.
Allerdings, Konflikte zum Nahostkrieg seien hier nicht das Hauptproblem gewesen, wie in vielen Schulen Nordneuköllns. Zum Beispiel an der Ernst-Abbe-Schule an der Sonnenallee. Dort wurde der Wachschutz bereits Anfang Oktober wieder eingeführt, nachdem es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem Lehrer und Schüler gekommen ist. Hier seien die Auswirkungen des Nahostkriegs nur latent zu spüren.
Es gibt sicher mal das Auftauchen von einem oder anderen Sticker an irgendeiner Tür geklebt, die wir dann einfach wieder wegnehmen, oder es kommt mal ein Kind mit einem entsprechenden Anhänger an der Kette. Es wird viel drüber gesprochen, es wird viel diskutiert. Die Kolleginnen und Kollegen haben auch noch mal Fortbildungen bekommen in dem Bereich.
Dennoch sind alle froh, dass der Wachschutz wieder da ist. Auch die Schüler hätten ihn über die Jahre ins Herz geschlossen, sagt der 18-jährige Schüler Amel.
Im Nachhinein haben wir den Wachmann sogar einen Spitznamen gegeben, Julius, obwohl er gar nicht so hieß. Und das fanden wir halt unter uns so lustig. Und das haben wir halt als Meme benutzt sozusagen. Ne? Und wir haben uns auf jeden Fall sicher gefühlt.
Deutlich sei seit den Sommerferien zu spüren gewesen, dass der Schule der Sicherheitsdienst fehlt, sagt Mathe- und Informatiklehrerin Eugenia Lorenz.
Also wir haben mehrfache Einbrüche gehabt, hatte ich so mitbekommen. Ich hoffe, das wird sich jetzt auch legen.
Der Wachschutz soll finanziell im Landeshaushalt für die kommenden 2 Jahre eingeplant werden. Allerdings muss das Parlament noch zustimmen. Hier an der Gropius-Schule hoffen alle darauf, dass der Sicherheitsdienst wieder fester und langfristiger Bestandteil wird.
Das war unsere Reporterin Jenny Barke über eine der Schulen in Berlin-Neukölln, die jetzt wieder bewacht werden. In vielen Unternehmen kümmern sich gewählte Betriebsräte um die Einhaltung von Tarifverträgen und um die Mitbestimmung. Rund 150 Brandenburger Betriebsräte haben sich nun in Potsdam zur Jahreskonferenz getroffen und dort die Probleme auf den Tisch gelegt. RBB24-Reporter Thorsten Südow berichtet.
Die Transformation der Wirtschaft fordert uns, aber wir stellen uns den Dingen, sagt Michael Siemens. Er ist Betriebsrat im Zahnradwerk Pritzwalk. Etwa 200 Menschen arbeiten dort am Metall, über 20 Lehrlinge gibt es. Ein Zukunftstarifvertrag wurde erkämpft und gerade jetzt würden Zahnräder überall eingebaut.
Von der Windenergie bis zum Gasverpressungsanlagen, Bahntechnik, Bergbautechnik. Also da sind wir jetzt nicht so abhängig von dem Automotive-Bereich. Da werden überall Zahnräder gebraucht, Schiffsantriebe braucht die Welt überall.
In dem Unternehmen im Nordwesten Brandenburgs gäbe es wie überall Diskussionen mit Kollegen, die die Energiewende in Frage stellen und die Transformation sowieso als Murks bezeichnen, berichtet Siemens. Oder die sagen, Migration, das wollen wir nicht.
Also sowas hat man in jedem Unternehmen. Da muss man jeden Tag kämpfen und da mit Argumenten und sagen, die Welt, die dreht sich weiter und wir können nicht in unseren eigenen 4 Wänden machen, wie wir wollen. Also wir müssen offen sein. Wir müssen offen sein für Personal, wir müssen offen sein für Ideen, wir müssen offen für die Zukunft sein, ganz einfach, um der Wirtschaft und der gesamten Marktsituation zu trotzen.
Diskussionen mit Arbeitskollegen, die den Umbau der Industrie zu mehr Klimaverträglichkeit anzweifeln und AfD-Positionen vertreten, führt auch André Pastor. Er ist im Betriebsrat von ZF Getriebe Brandenburg GmbH. Dort verdienen etwa 1.500 Leute ihr Gehalt. Mit den Zweiflern diskutieren und nichts einfach abtun und nicht nur den Blick auf die Maschine haben, ist Pastors Devise.
Überzeugungsarbeit zu leisten hinsichtlich der notwendigen Energiewende und auch der Mobilitätswende, schafft man es auch, Leute zu überzeugen und auch die Notwendigkeit sozusagen begreiflich zu machen. Und die gemeinsame Diskussion zeigt ganz oft, dass man, wenn man Sachverhalte erklärt oder Zusammenhänge auch erklärt, da deutlich mehr Gehör findet und dann eine ganz andere Perspektive entwickeln kann.
Um im Wettbewerb Schritt zu halten, würde jede Arbeitskraft gebraucht und qualifiziert, berichten Pastor und Siemens aus ihren Brandenburger Unternehmen. Ohne die Integration Geflüchteter gehe es nicht. Und wo ein Wille sei, stelle sich Erfolg ein, so der Pritzwalker Betriebsrat Siemens.
Also wir haben bei uns im Unternehmen Leute mit Migrationshintergrund, 5 oder 6 an der Zahl. Viele haben auch eine Ausbildung gemacht bei uns im Unternehmen. Die sind auch von den Mitarbeitern aufgenommen worden. Es funktioniert. Also Migration ist bei uns im Unternehmen nichts Besonderes. Das klappt.
Die Bezahlung bleibt Land auf Land ab ein Problem. Laut Statistik sind im vergangenen Jahr in Brandenburg 55% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Tarif bezahlt worden.
Es war also einiges zu erfahren über die Probleme und auch die Stimmung in Firmen in Brandenburg beim Jahrestreffen der Betriebsräte. In Strausberg ist die Zukunft gelandet, das erste Elektroflugzeug Brandenburgs. RBB-Reporterin Sandra Fritsch hat es sich angeschaut.
Der Flieger wirkt auf den ersten Blick klein. 2 Sitze, Türen, die nach oben aufklappen. Das Cockpit selbst ist ganz klassisch. Höhenmesser, Anzeige für die Geschwindigkeit und mittendrin und sehr auffällig die Batterieanzeige. Im Moment steht die Maschine in einer gut beheizten Halle in Strausberg, hergebracht von Morell Westermann. Er hält selbst einen Weltrekord, denn er ist mit diesem E-Flugzeug von der Schweiz an die Nordsee geflogen.
Es ist ein ganz normales Flugzeug, es ist lediglich der Antrieb voll elektrisch.
Mit einem großen Unterschied, der Flieger ist extrem leise.
Das Knirschen der Räder im Schnee war lauter als das Flugzeug.
Die Maschine kann eine knappe Stunde in der Luft bleiben und muss dann gut eine Stunde wieder ans Ladekabel. Und genau das ist noch eine Herausforderung. In Brandenburg gibt es nämlich überhaupt keine Ladeinfrastruktur. Noch nicht. Darüber war sich aber auch der neue Besitzer der Maschine, Daniel Möck, im Klaren.
Ich habe jetzt mein eigenes Ladegerät für Strausberg. Das ist mobil auf Rollen. Das kann ich auch transportieren, auch woanders hin. Ich habe das jetzt so weit organisiert, dass Schönhagen eins organisieren wird. Ich versuche das jetzt einfach mal zu machen, dass Leute sehen, es funktioniert.
Klingt wahnsinnig aufwendig, aber die Mühe lohnt sich für den Unternehmer.
Ich liebe es zu fliegen, ich liebe es in der Luft zu sein, wenn man dort in einer ganz anderen Welt ist. Aber das Thema, das so möglichst nachhaltig zu machen, wie es geht, ist mir halt wichtig. Und halt die Leute auch nicht zu stören, Anwohner nicht zu stören. Und da kämpfe ich schon seit vielen Jahren für.
Und genau das will er jetzt auch sichtbar machen, indem er Promis auf kurze Rundflüge mitnimmt. Sportler, Politiker, Musiker und das hauptsächlich von Strausberg aus.
Also ich bleibe mit den Gästen mehr oder weniger über dem Flugplatz. Wir planen da auch eine große Sicherheitsreserve ein. Und ich will einfach zeigen, dass es möglich ist, dass man fliegen kann und dass das für mich die Zukunft ist.
Sagt Daniel Möck, er ist der Besitzer des ersten Elektroflugzeugs Brandenburgs. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Jeden Werktag neu, abrufbar in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.